Hallo, herzlich willkommen. Ihr seid hier bei dem Podcast The Brain. Es geht ums Gehirn, deswegen The Brain. Ich bin Harry Keaton und ich freue mich auf spannende, regelmäßige Podcasts zu spannenden Themen rund ums Gehirn und mit spannenden Gästen. Und einen besonderen Gast habe ich schon hier. Hier ist Rafael Bujocek. Hallo.
Hallo, willkommen. Harry.
Habe ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen?
Ich habe lang trainiert. Und dann hat er gleich einen Unbeteiligten eingeladen. Ja, ich verstehe.
Einen Unbeteiligten? Nein, du bist sehr beteiligt. Denn hier ist der Fachmann. Du bist der Fachmann für KI inzwischen. Als wir uns kennengelernt haben, war das ja nicht der Fall.
Ja.
Da warst du ein Gast auf der Bühne.
Da war das noch
und
nicht.
Und es war reiner Zufall, dass ich dich da hole und jetzt auf einmal ein KI-Experte aus dir geworden.
Naja, nicht auf einmal. Also das ist schon über die Jahre gewachsen. Ja, okay. Ich habe ja schon immer mit Computern viel gebastelt und viel gemacht. Habe jetzt seit über 20 Jahren eine IT-Firma. Okay. Und das mit der künstlichen Intelligenz, das kam tatsächlich irgendwann dazu. Ja, mein bester Freund ist Neurowissenschaftler und kennt sich damit sehr aus. Und ja, er hat uns vor Jahren schon darauf aufmerksam gemacht, lange bevor es ChatGPT und Co. gab, dass da was kommt.
Ja, und ich finde auch die Kombination, du nennst dich auch Nerd, das ist ja fast schon wie eine Auszeichnung in der Computerwelt, Nerd und aber auch Journalist. Das heißt, du hast eben diese Gabe und die hast du in der Tat. Ich habe eines der Bücher schon mal gelesen. Okay. Es ist wirklich sehr, wie soll ich sagen, nahbar. Du holst die Leute ab und auch jemand, der nicht dieses riesen technische Verständnis hat und der als Kid eben nicht rumgebastelt hat, als an den Computerteilen. Das habe ich nicht getan. Ich habe dann eher mit Karten und Requisiten gezaubert. Aber das merkt man deinem Buch an, dass du da wirklich tief in der Materie drin bist.
Und das
macht auch Freude zu lesen. Ja, macht einfach Freude auch zu lesen. Auch ein paar Sprachspiele dabei. Und ja.
Ja, so war es gedacht. Also ich wollte jetzt auch kein Buch schreiben, das irgendwo im Regal liegen bleibt, sondern das soll... Also besonders der Dummies-Ratgeber, das ist ja eine Reihe, die ist weltweit bekannt und die kennt man einfach, wenn man irgendwie was wissen möchte. Und als ich gefragt wurde, ob ich dazu was schreiben möchte, habe ich mir schon vorgenommen, dass ich das so intensiv mache, dass man wirklich ohne Vorwissen da was basteln kann. Also du sollst eigentlich nur, naja, vielleicht sollte man wissen, wie ein Computer angeht oder wie man eine E-Mail abruft, eine Internetseite öffnet. Aber da reicht es dann auch schon, ne? Was kann ich mit künstlicher Intelligenz machen? Das war so die Frage.
Jetzt fällt es noch um. Siehst du, war schon magisch. Ja. Naja, E-Mails öffnen, das können die amerikanischen Präsidenten zum Teil nicht. Mhm. Das habe ich gehört. Aber ja, die meisten
Die sollten sowieso die Finger davon lassen.
Sollten in der Tat von solchem Amt die Finger lassen. Aber ja, es ist spannend. Es gibt ja auch viele Berührungspunkte. Und wir planen ja auch etwas gemeinsam zu machen. KI und Magie.
Das stimmt, ja.
Ja, was ist denn so das Magische aus deiner Sicht, wenn man sie als KI-Versteher, als KI-Experte?
Also für mich ist künstliche Intelligenz, obwohl ich jetzt mich schon so lange damit beschäftige, immer noch sehr magisch. Ja? Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich steige da komplett durch und verstehe jede Wendung. Okay. Und das geht aber auch allen Menschen so, die sich damit beschäftigen. Da passiert einfach etwas, wo der letzte Schritt, dieses Aha-Erlebnis, dann irgendwie unerklärlich bleibt. Ja, und wir sehen ja auch an diesen Knöpfen in den Anwendungen, überall sind dann so Zauberstäbe oder irgendwelche Sternchen, Funken, ja. Also auch die Programmierer fanden das Ganze so magisch, dass sie das auf diese
Wie
Art
schön.
Symbolisch erklären wollten.
Aber das ist ja fast schon ein Stichwort, nicht? Also man sagt zum Beispiel, man hat da solche man füttert sozusagen die KI mit verschiedenen Befehlen. Ja? Wir tun jetzt mal so, als wären diese alten Zeitschriften.
Hast du da mein Buch zerrissen?
Die Zeitschrift von heute Morgen. Aha. Und das wird sozusagen gefüttert für die KI. Ja? Und das Tolle ist, es werden neue Inhalte generiert, als wenn man einfach mal putzt.
Ach du Scheiße, ja, guck mal, das ist ja schon mein Honorar für den Podcast.
So ist es. Und die sind alle echt und haben wir hier also 100, 200, 300, 400, 500, 600 Euro. Und da arbeitest du noch für dein Geld. Also ich tue das nicht.
Ich
gehe eigentlich nur meinen Hobbys nach. Ja. Aber ja, so etwas Magisches. Ich finde, die KI hat ja auch immer dieses Glücksversprechen. Also wenn ich überlege, gerade im ärztlichen, medizinischen Bereich, auf einmal kannst du wirklich eine Unzahl von Bildern vergleichen, um Diagnosen zu stellen. Es ist ja wirklich letztlich der Traum der Menschheit, so wie die Dampfmaschine, Erleichterung der körperlichen Arbeit und jetzt ist auch die geistige Arbeit sozusagen, wird uns genommen. Unser Gehirn ist ja gar nicht drauf erpicht, eigentlich geistig zu arbeiten. Es ist ja eigentlich saufaul.
Ist das so?
Ja, es hat eigentlich, es tut alles.
Das Gehirn will arbeiten.
Man hat zwar diesen Gedanken, Gedanken, Karussell, aber eigentlich diese großen Anstrengungen vermeidet unser Gehirn. Deswegen gibt es auch ganz viel.
Das kenne ich von einigen Leuten.
Ja, ja. Das vermeiden. Und deswegen gibt es auch so ein Bauchgefühl oder einfach Entscheidungen, die sozusagen unterbewusst laufen, weil unser Gehirn eben nicht regelmäßig sich nochmal neu sozusagen darauf konzentrieren.
Ja klar, das ist dann diese Bauchentscheidung,
genau,
die ich überall kenne.
Ganz genau. Mhm. Ja, also ja, KI und die Magie. Also, es gibt ja auch übrigens Vorläufer, nicht? Man kann ja fast sagen, die erste KI war eine Illusion.
Ach ja?
Oder? Ja, also ja, du hast das sogar auch hier beschrieben. Und zwar gab es nämlich im 18. Jahrhundert gab es einen Wolfgang von Kempelen.
Ach, auf den spielst du an, ja.
Der hat einen Schachtürken entwickelt. Und das war für die Menschen damals natürlich ein Unding. Plötzlich ist da eine Maschine. Ich zeige mal ein Bild, vielleicht kriegt man das eingefangen. Plötzlich ist da eine Maschine, die im Schach gewinnt. Mhm. Und diese Maschine ist angetreten gegen Friedrich den Großen, gegen Katharina die Großen, alle großen Stars sozusagen.
Angeblich soll auch Napoleon dazu geguckt
haben. Und auch Napoleon, genau.
Also natürlich ein, ich sage jetzt mal, billiger Trick. Ja? Ein Kasten, Holzkasten, wo jemand drin steckte und der Mann hat da so getan, als könnte dieser Automat, Pseudo-Automat.
Genau, aber gar nicht mal so billig, weil er hat dann erstmal die Tür aufgemacht auf der einen Seite.
Ja.
Ja, da waren lauter Räder drin, kompliziertes Geflecht
alles
von
fake,
Zahnrädern.
Würde man heute sagen.
Und dann zugemacht, die andere Seite aufgemacht. Aha. Und jetzt hatten keine Elektrizität. Das heißt, da saß also tatsächlich, wie du schon sagst, ein kleiner Zwerg, kleinwüchsiger Mann, saß drin und hat oben über Hebel diese Schachfiguren bewegt.
Mhm.
Der hat aber nichts gesehen, der war im Finstern. Was haben die gemacht? Die haben da eine Gaslaterne rein und jetzt hat diese Gaslaterne hat ja Rauch entwickelt.
Ja, klar. Ja.
Und damit du das nicht gesehen hast, hat dieser Schachtürke, das war wirklich so eine Figur mit einem Turban, hat immer eine Pfeife geraucht. Daraus kam dann der Rauch.
Als sozusagen
als Begründung. Als Begründung. Das war schon sehr smart und tatsächlich gut gemacht. Und das hat sich auch, ich glaube, über 100 Jahre ist diese Maschine.
Und es erklärt, warum es den Trick heute nicht mehr gibt, aus Brandschutzgründen.
Absolut. Ja. Absolut. Könnte man heute überhaupt nicht mehr machen.
Ja, aber tatsächlich, diese Sache mit diesem Türken, man sagt ja heute auch, es ist getürkt.
Genau.
Ja, es ist etwas getürkt.
Ja.
Das kommt daher.
Mhm.
Und viele Dinge, die Firma Amazon zum Beispiel, die ja auch sehr früh gesagt hat, wir können, wenn Sie dies kaufen, dann gefällt Ihnen auch das. Und diese ganzen Vorschlagsalgorithmen, da waren die ja schon sehr weit vorne.
Ja.
Vieles davon wurde aber händisch von relativ unterbezahlten Menschen nachkorrigiert.
Ach ja, ja? Okay.
Und da gibt es eine, also die nennt man auch Türker deswegen.
Okay.
Ja, also das waren Hilfskräfte, die sozusagen das, was die Computer noch nicht in der Lage waren zu leisten, von Hand ausgeübt haben, um nachzuhelfen.
Aber es ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil letztlich KI braucht ja dann doch immer die Nachhilfe, nicht? Also es ist so, wenn du irgendwie eine Geschichte schreiben lässt, du brauchst erstmal eine Idee.
Ja, die kann dir die KI auch liefern, wenn
gut,
du das
okay.
möchtest. Ja.
Aber zumindest irgendwo an einer Stelle, entweder am Anfang oder am Ende, muss einfach nochmal ein Mensch sein, dass es nicht völlig aus dem Ruder läuft. Du schreibst auch in deinem Buch über dieses Halluzinieren.
Das würde ich dringend empfehlen, dass immer noch ein Mensch drüber guckt. Also deswegen, ich habe ja auch Journalismus gelernt. Ich würde niemals eine KI einfach Journalismus betreiben lassen, sondern im Gegenteil, Journalistinnen und Journalisten sind heutzutage wichtiger denn je, weil je mehr Texte, je mehr Dinge in der Welt sind, umso wichtiger wird es, da auch nochmal die Fakten gegen zu prüfen und genau nachzuschauen, was stimmt denn davon. Ja? Weil, wie du sagst, KI erfindet irgendwelche Dinge. Ich meine, diese Maschine ist einfach darauf getrimmt, immer die Antwort sagen zu wollen.
Mhm.
Ja, die möchte von sich aus immer freundlich antworten, möchte dich immer bedienen wie ein freundlicher Kellner, der dir immer was zu trinken bringen möchte. Und das klappt halt auch nicht immer.
Und manchmal
wenn sie
ist
die Antwort
so,
nicht weiß, erfindet sie sie
ja,
einfach.
Und manchmal wirklich sehr glaubwürdig.
Ja, natürlich.
Zum Beispiel,
also, totaler Bullshit, aber
glaubwürdig vorgetragen. Genau, ich zeige dir das mal, wie sowas funktionieren könnte.
Okay.
Also, zum Beispiel würde so eine KI, könnte durchaus behaupten, 28 geteilt durch 7 ist 13.
Jetzt kommst du mir mit Mathe, ist 13?
Ja.
Was?
Könnte, das wäre so ein Ding.
Also ich war in Mathe Bullshit. Jetzt nicht
also,
besonders, aber...
Das kann ich dir beweisen. So 28 durch 7 ist 13. Die 7 passen nicht in die 2 rein, aber in die 8.
In die 8.
Und zwar genau einmal.
Ja.
Machst den Rest von 21. 21 durch 7 ist 13. Also so ein Bullshit kannst du da rausbekommen.
Kannst du dir nochmal die Gegenprobe ausrechnen?
Okay, ich mach nochmal. 13 mal 7. Ja. 3 mal 7 ist 21. 1 mal 7 ist 7. 1 mal 7, 28.
Okay, dann also hast du es jetzt bewiesen.
Ich roll es nochmal neu noch auf. Ein bisschen für alle Waldorfschüler, die Mathematik lieben. Pass auf. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da haben wir hier 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Und jetzt muss man das noch nur zusammenzählen. Mhm. Die 7 und die 6 macht 13. Und die 5, 18, 22, 25, 27, 28. Ah, ich sehe in einem Blick. Okay,
ich bin irgendwo ausgestiegen auf dem Weg dahin.
Pass mal auf. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Das war der Beweis. 28 geteilt durch 7 ist gleich 13. Also du kannst eine Menge Bullshit einfach erzählen. Und die KI tut das zum Teil eben auch. Und da muss man wirklich natürlich gegen checken.
Ja, also im besten Fall weißt du natürlich, was das Ergebnis sein soll. Ja, dann lässt du die KI das einfach nochmal generieren.
Okay.
Ob das jetzt, wenn das ein Bild ist und dieses Bild, was da erzeugt wurde, das sind diese berühmten 6 Finger oder so, ja, dann weiß ich, okay, eine Hand hat aber 5, ich mach's bitte nochmal und dann gucke ich, ob das Ergebnis stimmt. Aber wenn wir jetzt bei so Sachen sind wie einer Schufa, ja, die vielleicht mit KI irgendwelche Dinge im Hintergrund analysiert und wir gar nicht mehr sehen, was da passiert, dann wird es ja schon schwierig, hinterher auch sein Recht einzufordern und zu sagen, da war irgendwas nicht so ganz richtig. Mhm. Ja, also vollkommene Transparenz, und das fängt schon da an, wo wir das ganze Material in die KI reintun. Weil wenn da auch Bullshit reingeht, ja, was soll denn bitte schön hinten rauskommen?
Genau, immer das Gleiche, immer Bullshit gleich Bullshit.
Mhm. Ja.
Ja, das ist tatsächlich natürlich auch so wie so eine Blackbox und auch vor allen Dingen das Verantwortungsgefühl. Ich finde es ja problematisch, und ich glaube, da kommst du mit dem zweiten Buch, gehst du mehr darauf ein, auf kritische und auf die Chancen. Natürlich auf der einen Seite hier, in dem Buch sind ja lauter Chancen sozusagen beschrieben.
Was kannst du damit machen? Videos,
du kannst als Makler arbeiten, du kannst Exposés machen. Ich muss jetzt doch mal hinlegen.
Auch die juristischen Themen spielen da eine Rolle, weil wir haben in Deutschland eine besondere Rechtssituation. Man darf tatsächlich gewisses Material auch zum Training nutzen. Ja, das, was in Amerika jetzt gerade verhandelt wird, also die New York Times klagt gegen andere und sagt, ihr dürftet unser Material nicht nutzen, das ist in Deutschland anders. Mhm. Ja, die Rechtslage hier in Europa ist einfach anders. Wir haben ein anderes Urheberrecht, ein anderes Copyright. Ja, wir sind von der Ausgangssituation ganz anders aufgestellt. Ja. Und das war jetzt eben der Punkt mit dem zweiten Buch, dass ich nochmal sagen wollte, was macht das mit uns als Gesellschaft? Mhm. Ja, sind wir als Deutsche, als Europäer vielleicht abgehängt, weil das amerikanische System oder vielleicht auch die Chinesen einfach weiter vorne sind?
Sind Deutsche eher verhaltener, was KI betrifft?
Ich sage jetzt nur mal Bundesfaxrepublik Deutschland. Und dann hat jeder so ein Bild vor Augen. Oder wenn du dir mal vorstellst, wie sieht eine deutsche Behörde aus? Hast du da Hochglanzdisplays und konntest du schon deinen Fingerabdruck irgendwo draufhalten? Oder siehst du da vor Augen irgendwelche Aktenberge und überforderte Menschen? Ja, also in den meisten Fällen sage ich dir einfach,
Hängeregister. Und das
Mensch, wird die nächsten Jahre leider auch noch so bleiben, wenn wir uns jetzt nicht mal langsam umorientieren und anfangen, diese digitale Transformation, das ist einfach der Begriff dafür, mal anzugehen. Da spreche ich noch gar nicht von künstlicher Intelligenz. Wenn du deine ganzen Dinge alle noch in einem Aktenordner verwaltest und mit dem Häkchen irgendwo dahinter markierst, dass eine Überweisung getätigt wurde, dann bist du im Jahr 2025, 2026 falsch. Ja, dafür gibt es gute Software, die dir die Zeit erspart.
Ja.
Und dann, wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann kannst du noch KI irgendwann oben drauf setzen und kannst sagen, wie sehen denn meine Zahlen aus? Kannst du das vielleicht mal schneller machen? Kannst du meine Kundschaft bedienen? Ja, und da sprechen wir schon von diesem Gamechanger, der plötzlich die deutsche Wirtschaft einen Riesensatz nach vorne bringen kann. Ja, und das machen aber andere Nationen schon länger.
Gibt es denn ein KI-Ranking? Also im Vergleich dazu sagst du einzelne Länder, die wirklich vorpreschen.
Ja, also du siehst ja einfach, wo die ganzen großen Firmen herkommen. Okay. Ja, es gibt Modelle, die plötzlich nach vorne schießen. Ja, die kommen immerhin, dann aus China.
DeepL.com kommt aus Köln. Ja.
Genau, DeepL, das ist ein Positivbeispiel, da nennst du was. Ja, also das ist trotz aller ChatGPTs und sonst wie, haben wir plötzlich ein Modell, das kommt aus Köln.
Das Vorzeigemodell für Europa.
Also
quasi.
Wirklich kölsche Intelligenz. Ja. Ja. Die haben es offensichtlich geschafft, eine Übersetzungswebseite zu schaffen, die von Google nicht übertroffen wird, die von Apple nicht übertroffen wird, obwohl die wirklich die Möglichkeiten hätten, das Ganze zu machen. Ja. Aber offensichtlich ist das Know-how hier in Deutschland vorhanden.
Ein Licht.
Und auch wenn du dir so die Vitas von den Leuten anguckst, die jetzt bei großen Firmen, da gibt es Runway ML, das ist zum Beispiel für die Videogenerierung da, ja, oder so. Okay. Die Leute, die im Hintergrund das Ganze mitentwickelt haben, ja, die haben maßgeblich zum Beispiel in München studiert, ja, Grundlagenforschung und sind dann in die Staaten ausgewandert, um dort das Ganze zu Geld zu machen.
Okay.
Ja, und das heißt, wir haben hier kein Grundlagenproblem. Mhm. Wir haben hier einfach Schwierigkeiten, um Venture Capital reinzuschaffen, um Leuten gute Strukturen zu geben, ihre Ideen auch wirklich zu Geld zu machen.
Ja.
Und da müssen wir nacharbeiten. Ja? Bis hin dazu, dass auch die Rechenzentren hier, das wird ja jetzt korrigiert auf europäischer Ebene, ja, aber die ganze Rechenleistung, die findet einfach im Moment noch im Ausland statt.
Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der meinte, ja, wir in Deutschland, wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge.
Oh, das ist ein schönes Bild.
Also das fand ich schon sehr.
Und nicht nur in Deutschland, also generell in Europa und da gibt es auch noch andere Staaten. Aber es stimmt mich trotzdem positiv, dass es eben diese Beispiele gibt. Ja, es gibt ja auch Black Forest Labs, die machen auch tolle
Klingt nach Schwarzwald.
Ja, genau, da kommen sie ursprünglich her und so. Die machen tolle Bildgenerierung, auch Videogenerierung.
Sowas wie Midjourney oder?
Genau, in die Richtung geht's. Ja.
Okay.
Und ist einfach ein Konkurrenzprodukt und State of the Art. Ja. Also man kann in Deutschland gute Dinge schaffen. Und ich denke, wenn man einfach mal die Augen aufmacht und das war mir auch wichtig, in dem Buch immer wieder zu betonen. Also wenn ich irgendwo was gefunden habe, was hier sozusagen made in Germany oder made in Europe war, dann habe ich das auch dick draufgeschrieben, damit man auch ein bisschen den Mut hat, was selbst auf die Beine zu stellen.
Wie ist das denn, bist du dann mehr ein Kritiker oder mehr ein Verfechter von KI? Es gibt einen Punkt, den ich, glaube ich, ganz wichtig fände. Wenn man die Verantwortung total abgibt an eine Maschine, wo ich nicht weiß, wer die programmiert hat, welche Daten da drin stecken. Das finde ich sehr gefährlich. Das ist eigentlich was ich ganz schlimm finde, oft in Deutschland, wenn diese Verantwortung immer so weggeschoben wird.
Ja.
Jeder sagt, nein, dafür bin ich nicht verantwortlich, nein, das war der
sind
und
wir
so weiter.
So dafür gemacht. Man braucht immer einen Verantwortlichen.
Und jedes Produkt und jede Politik ist besser, wenn jemand sagt, ich bin dafür verantwortlich. Ich stehe da als Person, ich stehe mit meinem Knowledge, ich brenne dafür, es ist mir wichtig, ich bin verantwortlich.
Da gab es sogar mal eine Werbung, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja?
Also genau.
Solche
genau.
Dinge sind.
Das sehe ich so ein bisschen bei der KI. Ja. Hätte ich da ein bisschen Sorge, wenn jemand sagt, ja, okay, wir kriegen vorgeschlagen von der KI, wir müssen jetzt so und so viel Panzer bauen oder weiß der Teufel. Muss ja nicht gleich um Krieg gehen, aber oder.
Da hast du wirklich einen Punkt gefunden. Also ich selber bin natürlich von Grund auf erstmal Technikoptimist. Ja, also ich glaube, wir haben schon so viele Schwierigkeiten, so viele Probleme einfach, die es zu lösen gilt. Und wenn ich jetzt nochmal bei dem Beispiel Deutschland bleibe, wir können unglaublich viele Baustellen buchstäblich zumachen, wenn wir KI dort reinjagen. Ob das der Fachkräftemangel ist, wo wir keinen den Job
also Baustellen zumachen im positiven Sinne.
Im positiven Sinne, also eine Baustelle fertig machen und dann ist da wieder Asphalt drüber. Ja? Mhm. Ob das im Handwerk ist, wo einfach Fachkräftemangel da ist und niemand geht ans Telefon. Ja? Wenn da plötzlich eine KI hilft bei der Buchhaltung oder hilft beim ans Telefon gehen, ja, in der Arztpraxis, da beschwert sich auch niemand darüber, dass er zu wenig dokumentieren muss. Ja? Sondern im Gegenteil, die Leute, die sind schon, wenn du da auch nur reingehst, da siehst du, die haben überall Aktenberge, Papier, alles. Der Arzt guckt ja mehr in seinen Computer, als er dich anguckt, weil alles muss da eingetippt werden.
Leider. Manchmal wünsche ich mir einen Arzt, der mal wirklich einen sozusagen in die Hand nimmt und mal durchknetet, um zu sagen, wo ist denn das Problem?
Ja, dann musst du zur Massage gehen.
Genau. aber wirklich so.
Da gibt es ja Ansätze, dass man jetzt sagt, eine KI hört zu und führt dieses Arzt-Patient-Gespräch einfach dann nachher zu einem Brief zusammen, den natürlich die medizinische Fachkraft nochmal durchlesen und checken muss, ja, weil das ist mir wichtig. Da muss immer ein Mensch am Ende nochmal drüber schauen, ja, eben erwähnter Bullshit, ja. Aber wenn das Ganze wirklich eingespart wird, dann wird ja niemand arbeitslos im ersten Moment. Ja, es gibt natürlich schon Bereiche, wo es kritisch ist mit der Arbeitslosigkeit, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, an vielen Stellen beschweren wir uns im Augenblick über sehr viel Bürokratie, über sehr viele Sachen, die uns zur Last fallen, und da kann KI uns helfen.
Ja. Vielleicht ist es ja auch wirklich so ein Reflex, immer die Kritik, wenn etwas Neues kommt, das hat man ja gesehen, natürlich beim Zunftwesen, was zusammengebrochen ist durch Dampfmaschine, durch Industrialisierung, aber alles Neue ist natürlich erstmal, macht Menschen Angst. Es gibt auch psychologische Studien, sozusagen, die sagen, es gibt so einen, wie sagt man, Beharrungsmechanismus. Also man wählt eigentlich das, was man immer gewählt hat oder was der Papa gewählt hat. Also man bewegt sich immer so in den gleichen Zirkeln, und das hatte man ja auch bei dem Schachtürken, auch der hat damals wirklich die Leute verunsichert, so nach dem Motto, die Königsdisziplin, das Schachspielen, das Denken, was uns Menschen ausmacht. Und jetzt kommt eine Maschine daher.
Es ist natürlich schon eine Kränkung. Also Sigmund Freud hat das mal so schön beschrieben. Der hat gesagt, es gibt die narzisstische Kränkung des Menschen. Mhm. Ja, da gibt es verschiedene Stufen. Also wir sind nicht die Einzigen im Universum. Mhm. Oder wir sind, also die Sonne dreht sich nicht um uns, sondern unser Planet dreht sich um die Sonne. So in dem Sinne, ja. Und auf die Spitze getrieben ist die KI jetzt natürlich auch eine Kränkung des Menschen. Weil wir sind wahrscheinlich nicht als Einzige intelligent. Ja, es gibt bestimmt irgendwann eine Maschine, die intelligenter ist als der Mensch.
Je nachdem, wie du natürlich Intelligenz
definierst.
Also ich finde,
smart ist sie noch nicht. Ja?
Genau.
Also ist Intelligenz jetzt für dich etwas, wo du unglaublich viel auswendig lernst und einfach wiedergeben kannst? Ja? Wenn das Intelligenz ist, dann merkst du bei sehr vielen Menschen, die das können, dass die vielleicht im Sozialen ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil sie eher, da sind wir
diese
schon
beim Autisten, negativen
Nerd-Thema. Ja, ja, ist auch krankhaft, genau. Ja. Und,
Kim Peake.
Es könnte aber auch smarte Themen sein, ja. Mhm. Emotionale Intelligenz ist dann auch so ein Ding, ja.
Auch praktische Intelligenz, räumliches Vorstellungsvermögen.
Ja, und wenn du jetzt KI mit Robotik kreuzt, ja, dann sind wir sehr schnell bei diesen Dingen, dass die KI dir zum Beispiel helfen kann, die Spülmaschine auszuräumen, obwohl du ihr nicht gesagt hast, wo welches Glas liegt. Ja.
Das kann sie, ich dachte, das sei so ein Problem für die KI.
Das ist im Moment so ein Thema, was sehr viele Spülmaschinenhersteller und Robotikhersteller angreifen.
Das Ausräumen.
Weil in dem Moment, wo du solche Dinge kannst, oder auch die Wäsche einsortieren, das sind ja Themen, die uns wirklich auch wieder Arbeit abnehmen, ja. Mhm. In dem Moment, wo du das kannst, also wer würde sagen, ich brauche das nicht? Mhm. Ja, also das ist natürlich eine Sache. Im Moment steht ja auch schon, wenn du jetzt über die IFA läufst und so, steht überall auch auf der Samsung-Waschmaschine mit AI-Technology drauf, ja, aber das ist so ein bisschen wie das Greenwashing bei der
Was ist denn da die Produkten. Was meinen die damit? Was ist
da dann so? Also es gibt verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz. Ja. Ja. KI gibt es ja schon länger, und die ältere Form und die länger daseinende ist die prädiktive. Also dass KI schon einfach aus Zahlen lernt, wenn immer wieder das vorkommt, dann wird das jetzt wieder vorkommen. Mhm. Ja. Und diese einfach so eine Art Statistik. Ja.
Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Sowas, letztlich. Das ist schon länger da. Ja. Ja. Was wir jetzt neu haben, ist die generative, wo KI auch was völlig Neues erfinden kann. Ja. Und das kann die Waschmaschine noch nicht. Also was soll die auch Neues erfinden? Ja. Plötzlich die Wäsche rosa färben, das kriege ich auch alleine hin. Ja. Also ist eher einfach nur der Aufkleber verkauft das Produkt gut, und da ist überall irgendwo KI drin, wo früher einfach ein smarter Sensor drin war. Mhm. Ja. Deswegen, KI kommt nicht einfach so aus der Kiste und ist da, sondern das war schon längere Zeit unterwegs. Ja. Wir haben uns nur nicht getraut, das Ganze auch künstliche Intelligenz zu nennen, weil alle, die das so genannt haben, die wurden als Spinne abgetan. Es gibt noch Artikel aus der New York Times, wo dann gesagt wurde, ja, die von künstlicher Intelligenz reden, die haben keine Ahnung und so. Ja. Mhm. Da hat man dann eher so von Machine Learning gesprochen, und Big Data spielte dann da eine Rolle, also die analysiert werden, die Daten, die fehlen. Ja. Und wer hat das denn bitte gemacht? Das hat ja schon eine KI gemacht, diese Analyse.
Ja, gibt es ja auch schon länger. Also richtig, wenn ich überlege, die erste Maus wurde 1968 auf dieser legendären Konferenz in San Francisco vorgestellt, von dem Douglas Engelbart. Der hatte genau diese Idee, dass er sagte, genau. Ja. Und bis heute funktioniert sie. Niemand hat dieses Gerät vom Thron gestoßen.
Ja.
Und er sagte auch, die Probleme der Menschheit sind so groß, wir brauchen die Maschinen, die uns helfen.
Ja.
Also es geht auf Alan Turing zurück.
Alan Turing war natürlich der Gott der künstlichen Intelligenz. Also der hat diese Themen schon beschrieben. Da war, also er hat ja dann auch einen Computer gebaut, der eigentlich in dem Sinne funktionsfähig war. Mhm. Ja. Diese ganzen Geschichten, die gehen zurück auf die 1950er Jahre, wo dann künstliche Intelligenz auch einen Namen bekommen hat. Ja. Und du kannst aber auch noch viel weiter zurückgehen und kannst sagen, die ältesten Schriften, die Menschen überhaupt gefunden haben, Gilgamesch, Epos und so weiter. Wir haben uns immer schon gewünscht, einen Assistenten zu haben. Mhm. Ja? Denk dran, Zauberlehrling bei Goethe. Mhm. Ja? Da haben wir wieder die Zauberei.
Das ist der Traum vom Paradies.
Ja, und da steckt aber auch schon drin, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Ja? Also eigentlich hat der Zauberlehrling auch schon viel, oder man kennt das mit Phantasia, Mickey Maus, wer das eher als Cartoon guckt. Da war schon dieses Dilemma drin, dass man sich einerseits einen Assistenten wünscht und Bequemlichkeit fordert, andererseits gerät das außer Kontrolle und was dann? Ja. Und da, an dem Punkt sind wir jetzt komischerweise wieder und das ist nicht gelöst, dieses Thema, bis heute. Ja, also was passiert, wenn jetzt plötzlich eine Maschine entscheidet, alle abzuschalten? Und sagt,
es gibt doch dieses eine Beispiel, glaube ich, mit dieser Büroklammer, wenn man eine
Paperclip,
genau, also der KI sagt, optimiere bitte und stelle bitte möglichst viele Paperclips her.
Genau.
Und jetzt fängt sie an, wirklich alle Ressourcen sozusagen drauf zu bündeln.
Ja, und das endet darin, dass sie irgendwann rausfindet, dass Menschen aus Eisen enthalten und dann sollen daraus Büroklammern hergestellt werden und am Ende tötet die Maschine die Menschheit, weil sie den Auftrag hat, so viele Büroklammern herzustellen, wie nur möglich. Das ist natürlich ein Gedankenexperiment, aber damit auf die Spitze getrieben. Man hat schon früh gemerkt, Robotik, ja, auch ohne künstliche Intelligenz, braucht Regeln. Ja, und es gibt diese Robotikgesetze, ein Roboter soll einem Menschen keinen Schaden zufügen und so. Das habe ich alles da in dem Buch mal aufgeschlüsselt. Ja. Wer sich das ausgedacht hat, war ein Science-Fiction-Autor. Mhm. Ja, und das ist ja das Spannende. Also wir können eigentlich alles, was wir so über die Zukunft der künstlichen Intelligenz wissen wollen, uns aus der Science-Fiction holen. Und vieles davon ist auch schon längst umgesetzt. Mhm. Also wenn ich mir jetzt eine Star-Trek-Serie angucke, ich habe sehr viel Star-Trek geguckt in meinem Leben, als Nerd.
1966 kam die erste Sendung.
Ja, und vieles davon ist heute natürlich einfach da.
Ja,
die hatten dann da so Kommunikatoren und wie so ein Klapphandy und konnten da reinsprechen und andere erreichen. Da lacht heute jeder drüber und du kannst heute keinen mehr vom Ofen vorholen. Ja. Bis hin zu Knight Rider, wo Michael Knight, also David Hasselhoff, dann mit seiner Uhr irgendwie sein Auto ruft. Ja. Und heute sagt man, ja okay, der hat Uber, fertig.
Ja. So, genau, das ist schon spannend, wie sozusagen diese Utopien dann Wirklichkeit werden. Das sehe ich ähnlich auch in Verbindung mit der Zauberei, wo du erstmal dieses Bild hast, Mondflug zum Beispiel, Georges Méliès, der erste Trickfilmer, der hatte diese Vision als Trickfilm gemacht, wie eine Rakete zum Mond fliegt. Du hast immer diese Illusion, diese Wunschträume und da sehe ich tatsächlich auch sehr viele Berührungspunkte.
Ja, es ist ja auch eine Aufgabe von Drehbuchschreibenden oder Science-Fiction-Leuten, uns die Richtung vorzugeben und zu sagen, da geht's hin und gleichzeitig aber auch den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, also passt auf, da ist eine Grenze und die dürfen wir nicht überschreiten.
Okay. Ja, jetzt muss ich also nochmal, ich halte das hier nochmal in die Kamera. Content Creation mit künstlicher Intelligenz, sehr praktisch, mit vielen Beispielen, wirklich ein gut zu handhaben mit Webseiten und hier mehr gesellschaftskritisch, kann ich jetzt so sagen, KI oder nie, ich habe es noch nicht gelesen.
Absolut, aber auch als strategischer Ratgeber dienen, also jemand, der jetzt sagt, wir wollen KI bei uns in der Firma oder im Team einführen, der findet darin nicht nur die Bedenken, sondern eben auch die Tipps, wie man das Ganze umsetzt, ohne dass man auf Hindernisse stößt.
Okay, und wir werden ja auch gemeinsam ein Projekt machen, KI und Magie.
Richtig.
Wo wir diese Parallelen sozusagen in einer Show, in einer Präsentation sozusagen sichtbar machen,
wo
visualisieren.
Wir gemeinsam auftreten, da freue ich
genau.
mich schon sehr darauf.
Ich mich ja. auch. Und ja, das war Rafael Bojotek, oder ist es immer noch. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch, das war großartig.
Danke für
Hat einen Riesenspaß gemacht. Und du warst mein erster Gast.
Ja, hat auch gar nicht wehgetan.
Das ist gut, das ist gut. So, und dann würde ich dich bitten, du denkst jetzt mal an eine Zahl zwischen 1 und 100.
Von 1
okay,
bis 100.
Ja, nicht sagen, hast du?
Okay.
Nicht sagen.
Ja, okay, ich habe eine.
Okay, okay. Du konzentrierst dich auf deine Zahl. Sehr gut, sehr gut. Okay, ja, oh, da kommen Informationen an. Alles klar.
Okay.
Das ist interessant. Das ist interessant. Ja, nein. Mach weiter. Du machst es sehr gut. Weiter konzentrieren.
Noch sehe ich sie nicht.
Noch nicht. Müsste aber.
Nicht mal ansatzweise.
Deine gedachte Zahl. Das ist eine 9. War es die? Die 9.
Leider nicht.
Ja, vielleicht müssen wir nur genauer hinschauen. Vielleicht, wenn wir hier die 16 und die 13 macht 29, dann kommen wir auf die 36, wir kommen auf die 42.
Die 42. Ja, die Antwort auf alle Fragen im Douglas Adams.
Douglas Adams.
Ja.
Wir haben hier den Senkrechtstarter als Gast. Jede einzelne Reihe ergibt deine gedachte 42.
Das gibt es dann nicht. 13. Das kriege ich ja beim Sudoku schon nicht hin. Ja.
Und hier haben wir die richtige Work-Life-Balance. Alle Waagrechten ergibt ebenfalls deine 42.
Okay,
und
du hast
ich weiß auch, dass du querdenken kannst. Hier, schau mal hier. 26, 31, 42. Diese Diagonale macht ebenfalls 42. Und du warst ja schon ganz schön unterwegs hier auf der ganzen Welt. 9. 20, 26, 42. Und im Mittelpunkt stehst du, mein Gast, mein erster Gast hier, 25, 30, 42.
Okay, hör auf,
vielen Dank,
mehr,
ich höre auf. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen.
Ja,
nicht den Kopf platzen lassen. Er wird noch gebraucht. Danke fürs Zuschauen und mitmachen und mitdiskutieren und mitreden und so weiter. Bis bald.